Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 5. Genau, ihr habt es auch im Heft. Lest gern mit. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt.
Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerne Dokus und Reportagen gucke. Ich habe am Montag einen Bericht über das älteste, schnellste, gefährlichste und umstrittenste Motorradrennen der Welt geguckt. Isle of Man TT, ein Motorradrennen über ganz normale Landstraßen auf dieser Insel, durch Dörfer entlang an den Häuserschluchten, 6 Runden a 60 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217 Stundenkilometer. Spitze weit über 300. Zum Vergleich, ein Rennen auf dem Nürburgring Motorradrennen hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 ungefähr. Und seit dieses Rennen durchgeführt wird, sind dort 258 Rennfahrer ums Leben gekommen. Jedes Jahr mindestens einer. Und es wird trotzdem Jahr für Jahr gemacht. Es gehört einfach dazu, es ist normal. Und je länger ich diese Doku mir angeguckt habe, desto angespannter war ich. Und zum Glück hat der Reporter irgendwann diesen begleiteten Rennfahrer die Frage gestellt, die ich im Kopf hatte: Wieso macht man sowas? Und dann hat dieser porträtierte Rennfahrer eine interessante Gegenfrage aus seiner Perspektive gestellt. Er hat gesagt: Überlegt mal, wie wenige Menschen es auf diesem Planeten gibt, die eine Leidenschaft verfolgen, für die sie bereit sind, alles zu geben und auch zu sterben. Ich bin einer davon. Wieso macht man sowas? Vielleicht fragst du dich das auch manchmal. Wieso macht man sowas? Wieso macht man sowas? Menschen gehen zur Kirche. Wieso macht man sowas? Wieso macht man sowas, nach Rostock zu gehen? Wieso macht man sowas, die Bibel und ihre Aussagen ernst nehmen? Vielleicht fragst du dich das, wenn Menschen aus Glaubensüberzeugung Dinge tun, die man normalerweise nicht tut, oder Dinge lässt, die man normalerweise tut. Wieso macht man sowas? Vielleicht fragst du dich das, wenn Pastor oder Leitungsteam ständig betonen, dass es uns als Kirche nicht ausschließlich und zuerst um uns selbst geht. Wieso macht man sowas? Es gibt total unterschiedliche Gründe, diese Frage zu stellen. Und dann dachte ich, ist Religion, ist praktizierter Glaube nicht auch ein bisschen eine extreme Form von Leidenschaft, die im schlimmsten Fall in Richtung Fanatismus kippen kann? Wo ist der Unterschied zwischen Leidenschaft und Fanatismus und Glaube, Nachfolge? In unserer Predigtserie Die bewegende Geschichte einer Bewegung, nämlich der Kirche, machen wir heute aus aktuellem Anlass einen großen Sprung nach vorne, sowohl zeitlich als auch geografisch als auch inhaltlich. Einen Sprung aus Apostelgeschichte 2, wo Tim letztes Mal zu den Anfang gemacht hat, darüber zu reden, was sagt Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 2, was erklärt er dort, was an Pfingsten passiert ist, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat, nach Kapitel 13. Nächste Woche springen wir wieder zurück. Wir machen einen Sprung von Jerusalem, ungefähr 800 Kilometer nach Norden, nach Antiochia, dieser internationalen Stadt im antiken Syrien, der heutigen Türkei an der Grenze. Antiochia, der Stadt, die damals mit Rom und Alexandria im Bereich Kultur und Wirtschaft um den Titel einflussreichste Stadt gerungen hat. Und nächste Woche springen wir zurück nach Jerusalem. Und wir springen aus dem Jahr 30, 31, 32, dem Jahr, wo Jesus Christus hingerichtet wurde, wo er auferstanden ist, wo Himmelfahrt war, wo Pfingsten stattgefunden hat, in das Jahr 47, 48. Und nächste Woche springen wir wieder zurück. Und was für uns vielleicht 30 Minuten dauert, von Kapitel 2 bis Kapitel 13 im Neuen Testament durch die Apostelgeschichte zu lesen, 15 Seiten ungefähr, beschreibt einen Abschnitt von 15 Jahren, in dem unglaublich viel passiert ist. Die Bewegung Kirche ist entstanden, ist gestartet und auch so richtig ins Rollen gekommen, hat sich ausgebreitet. Tausende Menschen, die vorher ablehnend, skeptisch, total kontra waren, haben angefangen zu glauben und sind so Teil dieser Bewegung geworden. Und da, wo Menschen damals gesagt haben, ja, das gibt sich bald wieder, das erübrigt sich relativ schnell wieder, sehen wir, dass es Kirche heute immer noch gibt und Millionen Menschen weltweit vom Inhalt des Evangeliums verändert wurden und verändert werden. Wieso macht man das? Wie ist es dazu gekommen? Ich möchte noch mal ganz zurückgehen zur ersten Predigt dieser Serie und dem Schlüsselvers zum richtigen Verständnis der Apostelgeschichte in Kapitel 1, wo Jesus kurz vor seinem Abschied Folgendes sagt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und dieser Moment hier in Antiochia beschreibt den Übergang des Evangeliums und der Bewegung Kirche zu dem Rest der Welt, zu den entferntesten Gegenden der Erde, nach Europa, bis an die Grenzen des damals Vorstellbaren auf dem Weg zu uns. Und das, was an Pfingsten in Jerusalem angefangen hat, hat sich über Judäa und Samarien, das erste verfeindete Nachbarvolk, wo das Evangelium angekommen ist, bis nach Antiochia in Syrien ausgebreitet. Und dort geht es jetzt weiter über Zypern, Kleinasien, Griechenland bis nach Rom und von dort dann immer weiter. Hier in Antiochia werden Nachfolger von Jesus zum ersten Mal Christen genannt. Und es war kein Lob. Aus diesem Schockmoment für die Nachfolger von Jesus, erst wird er hingerichtet, der, auf den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt hatten. Nach 3 Tagen ist er wieder da, auferstanden, dann ist er wieder weg, Himmelfahrt. Hat sich unter der Leitung des Heiligen Geistes, des Stellvertreters, des Trösters, eine unaufhaltsame Bewegung entwickelt. Juden und Nichtjuden, Arme und Reiche, sozial Schwache, sozial Gutgestellte, Sportler, Musiker, Maler, Kreative, Handwerker, Akademiker, Händler, Fischer fangen an, Gott zu vertrauen, fangen an zu glauben. Wieso macht man das? Es war Gott durch den Heiligen Geist, der dafür gesorgt hat, dass aus Zweiflern Glaubende geworden sind. Es war Gott durch den Heiligen Geist, der dafür gesorgt hat, dass aus Glaubenden Zeugen geworden sind. Zeugen, die auch trotz Folter und Gefängnis und Todesstrafe ihren Glauben an Jesus, den Retter und Herrn, nicht verleugnet haben. Es war Gott durch den Heiligen Geist, der dafür gesorgt hat, dass die Schönheit und die Besonderheit des Evangeliums von Jesus und dem, was er für uns getan hat, durch Zeichen und durch Wunder bestätigt hat. Der Heilige Geist war es, der Menschen schuldbewusst gemacht und Vergebung ermöglicht hat, Freiheit gebracht hat. Der Heilige Geist hat Menschen Verhalten, Gewohnheiten, Prioritäten, Umstände, Einstellungen, Alltag, hat Leben verändert, und zwar immer zum Positiven. Und das Schöne ist, das alles tut er heute immer noch. Die Bewegung Kirche ist eine Bewegung des Heiligen Geistes. Und Glaube und Nachfolge von Jesus, Kirche, sind deshalb auch viel mehr als eine egoistische Leidenschaft zu verfolgen, bei der ich fanatisch meine eigenen Ziele verfolge, egal was es kostet, vielleicht sogar mein Leben. Nachfolge ist die demütige Anerkennung, dass es Jesus sein Leben gekostet hat, um mich aus Liebe zu mir von meinen eigenen egoistischen und manchmal fanatischen Motiven zu befreien. Das ist der Unterschied. Und das richtig verstanden führt nicht zu Fanatismus oder zu Extremismus, sondern führt zu Dankbarkeit und Nächstenliebe und Bereitschaft, Prioritäten zu verändern, Dinge zu tun oder zu lassen, je nachdem, wo Gott hinleitet. Und wir werden uns die verschiedenen Stationen bisher noch genau anschauen, aber heute möchte ich mir gerne mit euch mal diesen Antiochia-Moment hier in Kapitel 13 anschauen. Und ich glaube, wir sind als Kirche auch gerade an so einem Antiochia-Moment. Das ist so ein Antiochia-Moment, Günthers zu senden. Die Tatsache, dass du heute hier im Gottesdienst sitzt, egal ob als Skeptiker oder Zweifler, als Neugieriger oder mit totaler Überzeugung, egal ob als Handwerker oder als Akademiker, verheiratet oder suchend, wenn du das Unglaubliche, nämlich das Evangelium der Gnade, glauben kannst oder glauben willst, obwohl du nicht alles davon verstehen kannst, dann hat Gott durch seinen Heiligen Geist schon an dir gearbeitet. Und er ist an dir am Arbeiten. Dass es uns heute hier in Potsdam als Kirche gibt, haben wir unter anderem dieser Kirche hier in Antiochia zu verdanken. Es hat unmittelbar mit diesem Moment hier zu tun und daran anschließend noch viele solcher Momente. Wie ist das Evangelium von Jerusalem nach Antiochia gekommen und von dort dann nach Europa? Das ist durch die ganze Apostelgeschichte immer wieder ein ironischer Moment, eine Entwicklung, die eigentlich dafür sorgen wollten, dass das Evangelium ausgelöscht wird, den christlichen Glauben, diese neue Lehre von diesem Jesus, der alles anders gesagt hat, als es bisher war, die das ausrotten wollten, haben mit ihren Aktionen dazu beigetragen, dass die verfolgten Christen sich ausgebreitet haben und sich so das Evangelium ausgebreitet hat. Und ich dachte, so wirkt Gott manchmal. Es passiert nichts, was nicht unter seiner souveränen Leitung passiert. Und das wirft ein ganz neues Licht auch auf unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen. Es ist nichts, was nicht unter Gottes Leitung passiert. Und dann kommt dieser kritische Moment hier, die Kirche in Antiochia, diese internationalen, einflussreichen Stadt, die Kirche ist entstanden. Tolle Mitarbeiter sind da, viele sind dazugekommen, die Arbeit läuft. Es gab Propheten und Lehrer, eine gute Ausgewogenheit, sie werden sogar namentlich genannt. Und dann macht diese Kirche etwas ganz Gefährliches. Sie feiern Gottesdienst, sie beten und sie fasten und sie fragen Gott, was willst du, dass wir tun sollen? Warum machen sie das? Definitiv nicht aus Tradition, weil man das eben so macht. Diese Tradition gab es noch gar nicht. Das hat man nicht so gemacht. Sie machen das, weil sie selbst so tief berührt sind und begeistert und bewegt und angesprochen von Gottes Gnade und der Schönheit des Evangeliums, dieser neuen guten Nachricht von der Rettung durch Jesus. Und ich glaube, es gibt eine Gefahr. Man kann sich an diese Nachricht gewöhnen. Und gleichzeitig sind sie bewegt und berührt von ihrer Stadt, von ihrem Kontext, von ihrer Familie, von ihrer Nachbarschaft und von ihrem eigenen Leben und der Notwendigkeit der Rettung durch Jesus. Mir passiert das in letzter Zeit immer mal wieder und irgendwie immer häufiger. Und ich weiß nicht, ob ich einfach im Alter dünnhäutiger werde oder sensibler. Ich gehe durch die Stadt oder ich gehe durch unseren Hof und mir kommen die Tränen. und mich überkommt so eine Traurigkeit und ich frage mich, wie passt dieses Evangelium, diese gute Nachricht in Leben, die scheinbar alles haben? Wie passt diese gute Nachricht in ein Lebenskonzept, wo scheinbar nichts fehlt? In das Leben meiner Nachbarn, die sonntags, wenn ich zum Gottesdienst gehe, sich fragen, wieso macht man sowas? Aber wenn die Bibel recht hat, wenn sie Menschen ohne Gott als geistlich tot bezeichnet, wie würde unsere Stadt dann aussehen, wenn wir diesen geistlichen Zustand sichtbar machen könnten? Es wäre ein Leichenfeld, sehr wahrscheinlich. Und dieses Bild, diese Vorstellung davon, die bewegt mich. Und ein persönliches Bewegtsein vom Evangelium ist häufig der Beginn einer Bewegung des Evangeliums. Bist du davon bewegt? Und diese Bewegung des Evangeliums, das ist es, wonach wir uns als Kirche sehnen. Weil Gott sich danach sehnt. Wir haben mit der Kirche von Antiochia mindestens zwei Dinge gemeinsam, nämlich die Frage, wie soll das gehen? Und die Antwort, das kann nur Gott durch den Heiligen Geist machen. Wir wissen nicht genau, was die in Antiochia noch alles gemacht haben, aber das, was wir wissen, ist wichtig. Sie haben Gottesdienst gefeiert, sie haben Gottes Wort verkündigt, sie haben gebetet und haben gefastet. Sie haben gemerkt, dass etwas in Bewegung kommt und sie wollten ein Teil davon sein. Sie wollten bereit sein dafür. Und ich sehne mich danach, dass das Evangelium in Deutschland im Leben von Menschen wieder mehr bekommt als eine Statistenrolle. Eine Hauptrolle. Wir sehnen uns danach, dass alle Bereiche, die unsere Stadt prägen und durch die unsere Stadt prägt, vom Evangelium beeinflusst sind. Was für eine Vorstellung. Ich sehne mich danach, dass wir endlich wieder häufiger sagen, es gibt keine andere Erklärung dafür, als dass Gott gehandelt hat. Nicht wir, nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Strategien, nicht unsere Qualität, nicht unsere Kreativität, nicht unsere Entscheidung, nicht unser Aktivismus, nicht unsere ergreifende Instagram-Story. Es war Gott. Und ich sehne mich danach, dass nicht nur ein paar Leute sagen, könnte vielleicht Gott gewesen sein. Sondern dass Menschen, die bisher noch gar nicht nach Gott gefragt haben, Menschen, von denen wir es uns nie vorstellen können, aber von denen unsere Stadt voll ist, durch das Evangelium und durch den Heiligen Geist bewegt und verändert sind und zu Zeugen und zu Nachfolgern werden, die gemeinsam in ihrer Unterschiedlichkeit Gott anbeten, sodass alle Beteiligten und Unbeteiligten einfach nur mit den Schultern zucken können und keine andere Erklärung auf die Frage haben, wieso macht man sowas, als das muss Gott gewesen sein. Ich möchte nicht nur Geschichten von Gottes Kraft und Gottes Wirken von irgendwo auf dieser Welt hören, ich möchte es von hier hören. Und wir sollten uns hier davon erzählen, wo das passiert. Und es passiert. Jeder einzelne Mensch, der zum Glauben findet, ist ein nicht zu unterschätzendes Wunder. Es ist Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte mehr davon erleben. Das ist ein Grund zu feiern. Bis zu diesem Moment hier in Antiochia hatte noch keine Gemeinde irgendwelche Menschen ausgesandt. Das Konzept Mission war noch nicht erfunden. Einzelpersonen waren schon gegangen, aber noch nicht als Konzept. Vier Beobachtungen, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Was hat diese Kirche ausgemacht? Erstens, sie waren verbunden durch Gottes Wort. Die Unterschiedlichkeit der fünf Männer, die hier aufgezählt werden, spiegelt die Vielfalt dieser Stadt wider, dieser Stadt Antiochia. Verschiedene Charaktere aus verschiedenen Hintergründen, verschiedene Milieus mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber verbunden durch Gottes Wort. Barnabas in der Bibel beschrieben als Ermutiger. Jeder wollte gerne von ihm umgeben sein. Das war angenehm. Der hat ermutigt ohne Ende. Simeon, ein Nordafrikaner. Lucius aus Cyrene in Libyen. Manaen, ein ganz interessanter Typ, der ist wahrscheinlich im Haus des Herodes mit Herodes Sohn aufgewachsen. Das heißt unmittelbar bei den Menschen, die für den Tod von Jesus verantwortlich waren und für den Tod Johannes des Täufers. Und Saulus, der ehemalige Christenverfolger, der selbst noch nicht lange zum Glauben gekommen war. Die fünf werden hier aufgezählt. Und die Schönheit und die Kraft des Evangeliums bringt Menschen zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und das nennt man dann Kirche. Das nennt man dann Familie. Niemals perfekt, aber genauso von Gott gewollt. Guckt euch mal um. Und woher wissen wir das? Aus Gottes Wort. Das Zweite. Sie waren bewegt vom Evangelium der Gnade. Wie ist diese Bewegung in Gang gekommen? Die Gemeinde sitzt hier oder wird beschrieben, sie diente dem Herrn mit Gebet und Fasten. Sie waren so bewegt und so dankbar von diesem neuen Konzept Gnade, der Idee davon, dass Jesus alles getan hat und wir nichts hinzufügen können, nichts hinzufügen müssen. Total anders als das Konzept aus dem Alten Testament, aus dem Judentum und total anders als das Konzept jeder anderen Weltreligion. Und diese Begeisterung hatte Auswirkungen auf die Prioritäten und den Fokus im Leben dieser Leute. Je mehr wir persönlich bewegt sind vom Evangelium, desto mehr werden wir in Bewegung kommen für das Evangelium. Ich glaube, dass Nachfolger sich danach sehnen und dadurch auszeichnen, dass sie Nachfolger zu Nachfolgern machen wollen. Das Dritte, sie waren geleitet vom Heiligen Geist. Die Kirche fragt nicht nur nach Gottes Leitung, sie nehmen sich auch Zeit, ihre Prioritäten in Richtung Hören auf Gott zu verschieben. Es standen plötzlich nicht mehr ihre persönlichen Wünsche im Vordergrund, nicht mehr ihre eigenen Bedürfnisse, nicht ihr Gefühl oder die Frage, was bringt es mir, sondern Gottes Wille. Das ist es, was Fasten, was Gottesdienst, was Gebet bedeutet. Dinge lassen, um Gottes Reden mehr Raum zu geben. Ihn und seinen Willen zu erkennen und dann auch zu tun. Ich finde es interessant, sie haben konkret und mutig gebetet. Sie haben scheinbar gesagt, zeige uns, was dran ist für dein Reich. Und ich habe mir die Frage gestellt und möchte die mit euch teilen. Ich habe mich gefragt, Steffen, ist dir die persönliche Begegnung mit Gott, in der du seinen Willen erfährst, wichtiger als Essen und Trinken und Urlaub und Serien und Gemeinschaft und Schlafen und Zeiten, in denen es um meinen Willen geht? Und ich fand die Einladung von Johann so stark bei Slack. Gemeinsam beten statt Netflix oder See. Morgen Abend, jeden Abend ab 20 Uhr. Gemeinsam beten statt Netflix oder See. Herzliche Einladung. Das vierte und letzte. Sie waren bereit, Gott zu gehorchen. Stellt euch folgende Situation vor. Sie fragen Gott, beten, fasten. Und Gott sagt dann, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Paulus und Barnabas gehören zu unserer Gemeindeleitung. Topleiter, ein Wahnsinnsduo. Ein Mann, mit dem es jeder zu tun haben wollte und ein Top-Lehrer. Sind verantwortlich, die Säulen. Und Gott sagt, die beiden, die sendet bitte aus. Und ich würde sagen, wie wäre es mit Frank und Thomas? Die sind auch nicht schlecht. Aber doch nicht Saulus und Barnabas. Die sind doch extra hierher, die haben wir doch extra hierher geholt. War das wirklich der Heilige Geist? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und ganz ehrlich, so ist es mir bei Toni gegangen. Und so ist es mir auch bei Günthers gegangen. Und ich dachte, ach, ist das dein Ernst? Die könnten wir so gut hier gebrauchen. Und die Kirche in Antiochia war bereit, ihre besten Leute gehen zu lassen. Und die Gemeinde, die zurückgeblieben ist, war herausgefordert, diese Plätze wieder einzunehmen. Und Gott hat immer dafür gesorgt, dass die richtigen Leute im richtigen Moment kamen und diese Plätze wieder gefüllt haben. Und sie wussten aus der gemeinsamen Zeit mit Gottes Wort, dass es kaum Sinn macht, mit Gott zu verhandeln. Und dann haben sie ausgesandt. Ich habe mich in letzter Zeit immer wieder gefragt, ob die Entscheidung darüber, ob wir eine erfolgreiche Gemeindegründung oder eine erfolgreiche Gemeinde sind, eine Bewegung werden, sich vielleicht gar nicht zuerst daran entscheidet, wie groß wir werden, also wie viele Menschen dazukommen, sondern an der Frage, wie viele Menschen wir aussenden, wie viel wir gehen lassen. Ob es vielleicht gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viel wir haben, sondern wie viel wir geben. Und ich glaube, das fordert uns heraus. Mich jedenfalls. Ich möchte aber gerne eine Kirche mitleiten, die bereit ist, vereint durch Gottes Wort, bewegt vom Evangelium, geleitet durch den Heiligen Geist, Gott zu gehorchen. Und ich glaube, das ist das Beste, was uns persönlich, was uns als Kirche, was unseren Städten und unserem Land passieren kann. Und es gibt uns heute hier, weil die damals bereit waren, diese Entscheidung zu treffen und ihre besten Leute gehen zu lassen. Und es gibt diese Entscheidung, die haben sie getroffen und die können wir treffen, weil ihnen bewusst war, dass Gott selbst genau das Gleiche gemacht hat. Er hat seinen besten Mann gehen lassen und geschickt. Jesus, seinen Sohn, nicht irgendein Hansel. Er hat ihn hingegeben, um zu retten. Ihr Lieben, wenn wir in der Kategorie Bewegung denken wollen, dann lasst uns gemeinsam offen sein für Gottes Vorstellung davon. Ich bin fest davon überzeugt, die besten Jahre unserer Kirche kommen noch, weil wir Gottes Kirche sind. Wir können keine Bewegung machen, weil wir keine toten Menschen lebendig machen können. Wir schaffen es ja oft nicht mal, uns selbst in Bewegung zu setzen oder zu motivieren. Aber Gott kann. Es ist dieselbe Kraft, die vor 2000 Jahren Blinde sehend, Lahme gehend Jesus von den Toten auferweckt hat, die heute immer noch in uns und durch uns wirkt. Wir haben alles, was wir brauchen, und wir haben alles, womit Gott ausgehend von Antiochia diese Welt verändert hat. Gottes Wort und Gottes Geist. Und eine tolle Stadt. Wenn wir nachher zusammen das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Gott so sehr von dem Zustand unserer Welt bewegt war, dass er seinen besten Mann geschickt hat. Wieso macht man sowas? Aus Liebe. Wieso sollten wir Dinge loslassen, Menschen gehen lassen? Aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Und es ist die gute Nachricht von Jesus, die uns dazu bewegen kann. Lasst uns Teil dieser Bewegung sein oder werden oder bleiben. Und ich bin gespannt, was Gott macht. Zu seiner Ehre. Amen.